Hier, weil... Links rum.
Kleinen Moment, ich hab's gleich.
So. Denn anders als sonst habe ich heute meinen Rechner mitgebracht. Normalerweise bringe ich alle meine Predigten immer noch auf Papier. Und ich stelle jetzt ein bisschen um. Versuche mich da auch ein bisschen zu modernisieren, ein bisschen anzupassen. Und da seid ihr mit die Ersten heute Morgen, die das dann mitbekommen. Wie eine Botschaft direkt aus dem Laptop durch mein Herz zu euch kommt. Und hoffentlich inspiriert. Nein, nicht nur hoffentlich. Auf jeden Fall inspiriert vom Heiligen Geist heute Morgen. Also, schön bei euch zu sein. Schön hier in eurer Mitte zu sein, in der Gemeinschaft der Heiligen. Und man sagt das ja immer so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil der Austausch ein bisschen flach fällt im Moment. Normalerweise würde man vor dem Gottesdienst oder auch nach dem Gottesdienst ein bisschen zusammen rumstehen. Und man würde auch durch die Mimik, die jetzt natürlich hinter den Masken versteckt ist, ein bisschen mitbekommen, wie es dem Einzelnen so geht. Und dieses Wort ist jetzt wahrer als je. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es euch geht. Aber ich möchte euch mitteilen, wie es mir geht. Und meine Mimik könnt ihr auch sehen, jetzt gerade ohne die Maske. Ich bin wirklich von Herzen fröhlich über das, was Jesus in meinem Leben getan hat. Ich bin hundertprozentig, nicht nur 99%, sondern hundertprozentig dankbar, in dieser Zeit zu leben und Teil der Gemeinschaft der Heiligen zu sein, Teil der Gemeinde zu sein, hineingerufen worden zu sein von Jesus, gerettet worden zu sein als sein Kind in dieser Zeit. Und tatsächlich ist es so, das wisst ihr alle, diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, ist schwer. Definitiv, da gibt's nichts dran rumzudeuteln. Das ist eine schwierige Zeit. Ob das mit der Krankheit zu tun hat oder ob das mit den Einschränkungen zu tun hat oder so. Es ist grundsätzlich eine schwierige Zeit, in der wir gerade stehen. Und gerade in diesen Situationen, wenn es extrem schwierig wird, da wird getestet und da wird dann erst auch real, wie echt unser Glaube ist. Es ist leicht, Jesus nachzufolgen, wenn um dich herum alles easy ist. Wenn um dich herum sowieso alles leicht ist und die Gemeinschaft der Heiligen dich mitträgt und quasi dich da durchschleust durch das Leben. Aber gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt gerade stehen, in solchen Zeiten und ich meine unseren Freunden, unseren Geschwistern auch in anderen Ländern, die in der Gemeinde zum Beispiel im Iran leben müssen oder die dort in der Gemeinde in anderen Ländern sind, wo es massive Verfolgung und Widerstände gegenüber dem Namen Jesus in der Gesellschaft gibt, die können da ein Lied von singen, definitiv. Die wissen Bescheid, was es bedeutet, zu Jesus zu stehen, wenn es extrem schwierig ist. Und das haben wir natürlich hier in unserem Land über viele Jahre und Jahrzehnte überhaupt nicht erlebt. Und jetzt ist es plötzlich bedingt durch Umstände auch so für uns, dass wir ganz große Probleme haben, überhaupt Jesus nachzufolgen, so wie wir es gewohnt sind. Und jetzt geht es darum, dass unser Glaube als echt und als wahr und als tragend erkannt und erlebt wird. Und dazu will ich euch uns heute Morgen Mut machen. Dazu will ich uns heute Morgen auch eine Botschaft bringen, eine Botschaft, die euch, die uns als Gemeinde im Glauben stärkt, gerade auch in dieser Zeit, weil das wichtig ist, weil das notwendig ist. Das ist immer das Anliegen des großen Hirten im Himmel, dass er seine Herde, dass er seine Schafe versorgt und führt. Psalm 23 ist da ganz klar, er führt uns auf grüne Wiesen, er führt uns zum frischen Wasser. Versorgung für unsere Seelen, Versorgung für unseren Geist, Versorgung auch für unsere Herzen, das ist das, was dem großen Oberhirten Jesus selbst, was dem großen Hirten der Herde auf dem Herzen liegt. Und das will ich euch heute Morgen mitgeben. Seid ihr gespannt? Ja? Schön. Wenn ihr wollt, ich habe jede Menge Bibelstellen heute Morgen, die ich nicht vorlesen werde, aber die ich immer wieder erwähnen werde und auch sagen werde, wo die stehen. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne eure Bibeln auch mit zur Hand nehmen, euch Notizen machen, auch gerade alle die im Livestream mit dabei sind heute Morgen oder die das später im Internet dann sehen. Legt euch eure Bibel parat, macht eure Bibel-App auf, macht euch Notizen dazu. Ganz viele Bibelstellen, es ist eine wirklich schematische, systematische Botschaft heute Morgen, die ich euch mitgebracht habe. Und die dazu geeignet ist, ja auch immer wieder neu zu durchdenken und immer wieder dem Neuen auch nachzugehen. Viel von dem, was ich heute Morgen bringe, müsst ihr ohnehin einfach erst nochmal selber lesen, das selber nochmal ergreifen. Es geht nicht nur darum, dass ich euch diese Botschaft heute Morgen bringe, sondern dass der Heilige Geist in euren Herzen ein Werk beginnt durch diese Lehre, durch diese Botschaft, dass ihr selber im Glauben wachst. Okay. Das Thema meiner Botschaft heute Morgen ist das beste Zelt der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt in der Ankündigung im Livestream, in den Ankündigungen bei Facebook oder Instagram. Das beste Zelt der Welt. Das ist eine Botschaft, wo es um ganz besonderes Camping geht. Das wird jetzt natürlich Clive ganz besonders freuen. Ich weiß, Clive ist ein großer Campingfreund und andere von euch sicherlich auch. Und gerade in dieser Zeit, wo man eben nicht so einfach irgendwo in einem Hotel übernachten kann oder in einer Ferienwohnung, weil das im Moment gerade mit dem Urlaub und dem Verreisen in unserem Land nicht funktioniert und in anderen Ländern auch nicht, dann geht es vielleicht plötzlich nur noch ums Camping, manchmal dann auch ums Wildcampen, weil die Campingplätze zu haben. Eine ganz besondere Art von Camping. Es geht also um das beste Zelt der Welt. Es geht nicht um das Camping im Realen. Es geht nicht um den Urlaub heute Morgen, sondern es geht um ein geistliches Camping. Es geht um ein geistliches Verreisen, um ein geistliches sich auf die Reise machen, um ein geistliches Zelten. Wisst ihr, wir Menschen, wir sind zu Gemeinschaft und zu Beziehung geschaffen von Gott. Gott hat uns so geschaffen. Und auch wenn du jemand bist, so wie ich, der eigentlich gerne alleine ist, der auch gerne mal so auch wochenweise einfach nur für sich ist, dennoch auch du und ich, die wir auch alleine sein können, ohne Menschen um uns herum, auch wir sind zu Gemeinschaft und Beziehung geschaffen von Gott. Auch wenn wir vielleicht nicht ganz so viele Leute um uns herum brauchen wie andere. Das ist in uns angelegt, das hat Gott so geplant. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine Hütte in Norwegen. Wir als Familie haben dort eine Hütte, die mein Großonkel, der Norweger war, vor vielen, vielen Jahren mal gebaut hat. Und das ist ganz einsam im Wald. Und so oft es geht, manchmal nur einmal im Jahr, aber manchmal auch zweimal sogar, verziehe ich mich dort in diese Hütte einfach nur für eine Woche oder für 10 Tage, um einfach alleine zu sein, um keine Menschen um mich herum zu haben, um ganz auf mich und auf Gott geworfen zu sein. Und dennoch, obwohl ich das so gut kann, auch längere Zeit alleine zu sein, bin ich mir hundertprozentig dessen bewusst, dass ich nicht dazu geschaffen bin, alleine zu sein. Obwohl ich das gut kann, weiß ich, Gott hat mich für Beziehung geschaffen, auch wenn das vielleicht anders aussieht. Und viele von euch, viele von denen, die heute Morgen auch zuschauen, auch im Livestream, euch geht es genauso, ihr vermisst die Gemeinschaft und die Beziehung mit den anderen. Und auch Gott selber lebt in Gemeinschaft und Beziehung. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Am Anfang hat Gott in der Bibel geschrieben, lasst uns Menschen machen, die uns gleich sind. Gott lebt in Gemeinschaft. Er ist in Gemeinschaft. Gott ist in Beziehung mit sich selbst. Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist. Die drei sind eins. Und jetzt komme ich zu dem Thema für heute Morgen. Als Gott in Beziehung und in Gemeinschaft mit seinem Volk, mit uns, mit dieser Welt getreten ist, da hat er einen Ort geschaffen und seinem Volk einen Auftrag für einen Ort gegeben, wo Gemeinschaft und Beziehung stattfinden soll mit ihm. Und das war dieses beste Zelt der Welt. Diesen Ort, den Gott Mose gezeigt hat, als sie in der Wüste waren, auf dem Weg in das verheißene Land, wo sie dort waren, an diesem Ort mitten in der Wüste, an diesem Ort Sinai, wo der Bundesschluss mit zwischen Gott und den Menschen stattgefunden hat. Der erste Bund, den Gott, nicht der erste, aber der Bund mit dem Volk Israel, wo der stattgefunden hat. Da hat Gott Mose ein Bild gezeigt von einem Ort im Himmel, wo er gesagt hat, so will ich unter euch wohnen. Und das war dieses Zelt der Begegnung, diese Stiftshütte, wie wir sie nennen. Oder das Heiligtum und das Allerheiligste. Der Ort, wo Gott verheißen hat und er selber gesagt hat, dort will ich bei euch wohnen. Und das soll der Ort sein, wo ihr mir begegnet, wo ihr in Beziehung mit mir tretet. Und diese Beziehung und diese Gemeinschaft mit Gott hatte durch und durch mit Anbetung zu tun. Anbetung ist die Art und Weise, wie wir überhaupt in Beziehung und in Gemeinschaft mit Gott treten. Wenn wir mit unserem besten Freund Jesus in Beziehung und in Gemeinschaft sind, und ja, er ist unser Freund, aber die Art und Weise, wie wir uns mit ihm verbinden und wie wir in Beziehung treten mit ihm, findet durch Anbetung statt. Wir können Jesus ja nicht sehen, oder? Jesus ist ja nicht sichtbar jetzt hier bei uns. Ich habe dieses Beispiel, glaube ich, auch schon mal bei euch hier in unserer Mitte gebracht. Vor vielen Jahren, als ich mal in der Mongolei war und wir dort das Evangelium von einem Dorf zum anderen gebracht haben und von einem Zelt zum anderen. Da war der Hans-Hinrich übrigens auch mit dabei, Hans-Hinrich Diekmann hier vorne. Da war ich noch sehr jung, noch Teenager. Und Hans hat mich quasi als erwachsene Begleitperson mitgenommen auf diesen Mongolei-Einsatz. Und wir haben dort Menschen das Evangelium gebracht, die noch niemals zuvor überhaupt von Jesus gehört hatten. Und dann kamen wir dort in dieses eine Zelt und ich stellte einfach die Frage über einen Übersetzer dann, hey, habt ihr schon mal von Jesus gehört? Das wurde dann übersetzt auf Mongolisch. Und dann haben die gesagt, nein, noch nie gehört. Der wohnt auch nicht hier in diesem Ort. Da musst du mal in den nächsten Ort gehen. Vielleicht wohnt dieser Jesus dort. Und an anderer Stelle war es dann auch so, dass die dann gesagt haben, als wir dann das Evangelium gebracht haben und dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er lebt, dass er real von den Toten auferstanden ist und dass er lebt in alle Ewigkeit. Da haben die dann gesagt, wo ist er denn? Ich will ihn sehen. Und das sind dann solche Fragen, wenn Leute das allererste Mal von Jesus hören, dann musst du ihnen das natürlich auch sagen, dass Jesus nicht mehr sichtbar unter uns ist, sondern eine Wolke kam, nachdem er von den Toten auferstanden war und hat ihn vor den Augen der Jünger weggenommen in den Himmel und er hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters im Himmel und von dort wird er eines Tages wiederkommen, um Himmel und Erde zu richten, um alle Menschen zu richten, um der Richter zu sein, Überlebende und Tote. Und so lange, bis Jesus wiederkommt, hat er uns den Tröster gesandt, den Heiligen Geist, der unsichtbar unter uns hier wirkt. Und heute Morgen, wo wir das hier gehört haben von den Zweien, die prophetische Botschaft hier weitergegeben haben, von Doris und von Rael heißt du, glaube ich, ne? Ich möchte das einfach nochmal bestätigen. Der Heilige Geist ist hier real unter uns. Als ihr diese Botschaft mit den Vögeln gebracht habt, ganz kurz vorher habe ich einfach nur gebetet in meinem Geist, Herr, gib mir eine Bestätigung, dass du da bist. Ich weiß ja, dass er da ist, aber manchmal frage ich ihn nach Bestätigung. So, Herr, gib mir eine Bestätigung, dass du hier bist und dass du dich bewegst unter uns. Und dann habe ich einen großen Adler gesehen, der mit seinen Schwingen so geflattert hat. So, ne? Und ich habe gedacht, ah, stark, danke Herr. Und dann kamt ihr direkt danach und dann hast du gesagt, ich habe eine Taube gesehen, ja, die geflogen ist so und die einen Feuerweg hinter sich hergezogen hat. Und du hast auch von Vögeln gesprochen und ich habe gedacht, wow, was für eine Bestätigung. Und dann, wie es in der Bibel steht, durch den Mund von zwei oder drei Zeugen will ich bestätigen. Und ich feiere das so sehr, dass Gott real unter uns ist, dass der Heilige Geist real unter uns ist. Aber dennoch, wir können ihn nicht sehen. Und wenn wir in Gemeinschaft und in Beziehung mit ihm treten wollen, dann geht das über die Anbetung in unserem Herzen. Dass wir ihm danken für das, was er getan hat. Dass wir ihm danken für sein Wort, dass wir ihm begegnen, indem wir sein Wort lesen, indem wir sein Wort hören. Indem wir ihm unsere Lieder singen. Indem wir einfach mit unseren Gebeten zu ihm kommen. Indem wir unsere Augen schließen und unser Herz öffnen. Sagt das immer so gerne, lass uns unsere Augen schließen und unser Herz öffnen und nicht andersrum. Manche machen es andersrum, die öffnen ihre Augen und schließen ihr Herz. Nein. Aber lass uns das so machen, dass wir ihm mit unseren Herzen anbeten und so in dieser Art und Weise in Gemeinschaft mit ihm treten, durch Anbetung. Und das ist dieser Ort, den Gott gesetzt hat für sein Volk, wo er unter ihnen wohnen wollte, um in Beziehung mit ihnen zu treten, durch Anbetung. Und ich betone das deswegen so deutlich, weil vor zwei Wochen hat Ewald hier die Botschaft gebracht, der Kampf um Anbetung, wie umkämpft das ist, dieses Thema Anbetung in unserem Leben. Aber es geht darum, wir sind zu Gemeinschaft und Beziehung mit Gott geschaffen und diese Gemeinschaft und Beziehung, zu der wir geschaffen sind, findet durch Anbetung statt. Das ist der Weg. Und auch manchmal ist es so, wie Ewald heute Morgen auch gesagt hat, aus Psalm 65, man steht einfach vor dem Herrn in der Stille und betet ihn an, einfach indem man vor ihm steht und schweigt. Alle Welt schweige. So. Sei stille und erkenne, dass ich der Herr bin. Gut, das ist im Moment gerade natürlich sehr, sehr leicht, weil wir ohnehin dazu aufgerufen sind, nicht hier in diesen Räumen zu singen und stille zu sein. Aber auch das sind Wahrheiten, denen wir uns ganz neu widmen müssen, wenn es um Anbetung geht. Okay, zwei kurze Vorbemerkungen, bevor ich jetzt mit euch den Weg durch das Zelt der Begegnung, durch diese Stiftshütte gehen möchte. Kolosser 2, Vers 17, da gibt es eine Stelle, wo der Apostel Paulus die Gemeinde lehrt durch den Heiligen Geist und ihnen sagt, dass alles, was im Alten Bund geschrieben war, aufgeschrieben worden ist, dass das ein Schatten des Zukünftigen ist. Und auch Mose selber hat das ja gesagt und hat das auch so dem Volk weitergegeben. Ich habe in der Herrlichkeit etwas gesehen, ich habe im Himmel etwas gesehen, Gott hat mir etwas gezeigt, das bauen wir jetzt hier auf der Erde. Aber das, was sie auf der Erde gebaut haben, war ja nicht das Echte, sondern das, was er im Himmel gesehen hat, das war das Echte. Das heißt, das Zelt der Begegnung und auch die Stiftshütte, das war ja nicht das Echte, sondern das Echte war ja das, was im Himmel war, was Gott Mose gezeigt hat. Und deswegen schreibt das Paulus auch so freimütig hier an die Kolosser, Kolosser 2, Vers 17, wenn ihr es euch unterstreichen wollt, das alles ist ein Schatten des Zukünftigen. Aber leibhaftig ist es in Jesus, steht es dort. Und durch Jesus, durch das, was Jesus getan hat, ist das, was Mose auf dem Berg gesehen hat, nämlich diese Stiftshütte, dieses Zelt der Begegnung, überhaupt erst wirklich real geworden. Es war am Anfang nur ein Schatten, aber jetzt ist es real geworden. Ihr kennt auch die Stelle aus Johannes Kapitel 4, dürft ihr euch auch gerne eine Notiz machen. Johannes Kapitel 4, Johannes Evangelium, die Frau am Jakobsbrunnen, die Samariterin, lässt sich auf eine theologische Diskussion mit Jesus ein. Es geht um Anbetung. Sie fragt ihn, wo soll man anbeten? In Jerusalem oder hier auf diesem Berg? Da haben unsere Väter angebetet. Ihr Juden sagt, man soll in Jerusalem anbeten, im Tempel. Aber wir dürfen dort nicht hin als Samariter und deswegen beten wir hier an. Und dann sagt Jesus zu ihr, Frau, es wird eine Zeit kommen, und sie ist bereits jetzt da, wo die wahren Anbeter weder in Jerusalem noch auf irgendeinem Berg den Vater anbeten werden, sondern im Geist und in der Wahrheit wird angebetet werden. Und der Vater im Himmel sucht solche Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Mit dem Herzen und mit dem Verstand, im Geist und in der Wahrheit. Versteht ihr? Das, was Mose bereits gesehen hat, in der Herrlichkeit, diese Stiftshütte, dieses Zelt der Begegnung, das ist real geworden, leibhaftig, wie es hier steht in Kolosser 2, Vers 17, in Jesus. Dieser Ort der Begegnung, der Gemeinschaft und der Beziehung mit Gott, der ist real geworden in Jesus. Das ist ein großes Geheimnis, da werden wir uns jetzt gleich mit beschäftigen. Dasselbe steht auch nochmal in Hebräer Kapitel 10, Vers 1. Genau dieselbe Stelle, dort steht das Gesetz, das Alte Testament, der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, das ist nur ein Schatten von den zukünftigen Gütern, aber es hat nicht das Wesen der Güter selbst. Bisschen alt ausgedrückt im Lutherdeutsch, aber es bedeutet genau dasselbe. Das, was Gott Mose auf dem Berg gezeigt hat, das war nur ein Hinweis, das war ein Schatten auf das, was kommen sollte, real in Jesus. Es war noch nicht das Wesen der Güter selbst, es hatte noch nicht das Leben, was Jesus gebracht hat, sondern es war ein Hinweis darauf, was geschehen soll. Okay, ihr alle habt sicherlich schon einmal ein Bild gesehen von dem Zelt der Begegnung, von der Stiftshütte. Ich habe auch überlegt, ob ich euch heute Morgen ein Bild mitbringe und das hier anwerfen lasse auf eurer Leinwand, aber ich habe mich dann tatsächlich dagegen entschieden, weil ich eigentlich noch viel lieber möchte, dass ihr selber ein Bild in eurem Kopf kreiert, auch wenn ihr das schon mal gesehen habt, wie die Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung ausgesehen hat, damals vor 4000 Jahren in der Wüste. Aber kreiert einfach mal selber ein Bild, während wir gemeinsam dort durchgehen. Also, stellt euch vor, ihr seid dort in der Wüste mit Tausenden, Hunderttausenden, wie viele ganz genau weiß ich nicht, von anderen, die dort zelten. Riesiges Camping geschehen. Riesiger Campingplatz, Clive. Wie wunderbar. Garantiert würdest du dir den besten Platz irgendwo reservieren. Ein riesiger Campingplatz und mittendrin das Zelt der Begegnung. Mittendrin die Stiftshütte. Und dann kommst du dorthin, du stehst davor, kommst von Osten Richtung Zelt der Begegnung und du stehst vor dem Eingang und du siehst vor dem Eingang einen Vorhang. Und dieser Vorhang, das müsst ihr euch mal durchlesen, im zweiten Mose, wo über die Stiftshütte geschrieben ist, dieser Vorhang, der sollte auf eine ganz bestimmte Art und Weise gemacht werden. Dieser Vorhang sollte nämlich scharlachrot und aus rotem Purpur gemacht sein. Und mit feinster Leinwand. Das heißt, wenn man dort vorstand, vor diesem riesigen, breiten Vorhang, der dort vor dem Eingang zur Stiftshütte stand, und das war übrigens der einzige Eingang, es gab keinen anderen. Du konntest nicht von irgendeiner anderen Seite rein, weder von links noch von rechts, weder von Norden noch von Süden noch von Westen. Du konntest nur durch diesen einzigen Eingang. Der war auch nicht besonders breit. Der war relativ schmal. Nur durch diesen einzigen Eingang konntest du überhaupt in diese Gemeinschaft mit Gott reinkommen, in diese Beziehung, in diesen Ort der Anbetung kommen. Und dann war dort ein riesiger Vorhang blutrot vor dir. Wow. Scharlachrot und rotes Purpur. So sollte er sein. Müsst ihr euch mal durchlesen. Wunderbar. Und wisst ihr, es gibt in die Gemeinschaft mit Gott, in den Ort der Anbetung, nur einen einzigen Eingang und der ist blutrot. Es geht nur über das Blut Jesu selbst. Als er am Kreuz hing und sagte, es ist vollbracht. Und als sein Blut nicht nur getropft, sondern geflossen ist vom Kreuz, da war dieser Vorhang zerrissen und der Ort war frei hinein in Gottes Gegenwart. Dieser Vorhang hinein in das Heiligtum, hinein in den Vorhof, der war blutrot. Ein einziger Eingang, kein anderer Eingang, nur Jesus. Wenn du Gemeinschaft haben willst mit Gott, wenn du in Beziehung treten willst mit Gott, wenn du deine Identität als Mensch, als Geschöpf Gottes annehmen und erkennen willst, dann geht das nur über das Blut Jesu und nur alleine. Gibt keinen anderen Weg. Sicherlich ein No-Brainer für euch, ein sogenannter No-Brainer. Haben wir schon gehört, Pastor, haben wir schon gehört. Wissen wir, es geht nur über Jesus. Jesus ist der Weg, Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist das Leben. Wir wissen, es gibt nur diesen einen Weg zum Vater. Ich sage das hier so deutlich, weil das für viele mittlerweile nicht mehr so klar ist. Ich habe mittlerweile auch schon Irrlehren gehört, auch in der Gemeinde, sogar in Bielefeld, in der Gemeinde, dass es eventuell doch möglich ist, irgendeinen anderen Weg zu finden, mit Gott in Gemeinschaft zu treten, als über Jesus. Man darf das jetzt nicht so absolut sehen. Solche Lehren gibt es mittlerweile, habe ich schon gehört, von Leuten, die ich auch mal geachtet habe. Und deswegen muss es wieder so klar verkündet werden, so klar gesagt werden, es gibt nur den einzigen Weg in Gemeinschaft mit Gott, nämlich das ist Jesus. Durch das Blut des Lammes Jesus alleine. So, der einzige Eingang. Du stehst davor, blutroter Vorhang, du gehst dort durch. Und das Erste, was du siehst, ist ein großer Altar, auf dem Tag und Nacht ein Feuer brennt. Und dieses Feuer sollte immer brennen. Es sollte immer ein Feuer brennen auf diesem Altar, damit zu jeder Tages- und Nachtzeit Menschen kommen konnten, um ihre Opfer zu bringen. Ob das jetzt Dankopfer waren oder Brandopfer oder Schuldopfer oder Sühneopfer oder Sündopfer oder Speiseopfer oder was auch immer für Opfer. Was auch immer die Menschen zu Gott bringen wollten, es sollte immer ein Feuer brennen. Alle Zeit, 24/7. Das Feuer sollte niemals erlöschen. Du kamst dorthin und dann war dort dieser Altar und das Feuer brannte. Dann bist du an diesem Altar vorbeigegangen. Und das war ein Ort, nicht nur ein Ort des Opferns, sondern auch ein Ort der Freude, ein Ort des Feierns, ein Ort der Dankbarkeit. Menschen sind dorthin gekommen, wenn etwas Wunderbares in ihrem Leben passiert ist, um Gott zu danken. Menschen sind dorthin gekommen, wenn die Ernte wunderbar ausgefallen ist. Und dann haben sie Gott das Beste von ihrer Ernte gebracht, um ihm zu danken. Menschen sind dorthin gekommen, wenn Kinder geboren wurden, um dem Herrn zu danken. Und dann haben sie ein Dankopfer mitgebracht. Menschen sind dort auch hingekommen, wenn Beziehungen kaputt gegangen sind. Wenn Beziehungen in Familien zerstört worden sind, um das wiederherzustellen. Weil sie wussten, es kann nur durch ein Opfer wiederhergestellt werden. Und dann sind sie dorthin gekommen, die zerstörten, kaputten Beziehungen. Sie haben sich dort am Altar aufgestellt, sie haben ein Opfer gebracht und dann wurden die Beziehungen wiederhergestellt. Der eine, der den anderen verprügelt hatte zum Beispiel, oder der eine, der den anderen bestohlen hatte, oder wenn ein Betrug stattgefunden hatte, oder wenn eine Übervorteilung stattgefunden hatte, oder wenn nur irgendwie ein Streit da war, der nicht zu lösen war. Leute sind gekommen und haben ein Opfer gebracht, damit diese Beziehung wiederhergestellt wird. Wow, was für ein toller Ort das gewesen sein muss. Man wusste, man kann dorthin kommen zu diesem Altar, auf dem Tag und Nacht ein Feuer brennt, um all dieses Gute in unserem Leben wieder zu empfangen. Oder um für all das Gute zu danken, was Gott getan hat. Und wir wissen von der Bibel her, dass dieser Ort des Opfers hundertprozentig von Jesus ausgefüllt worden ist. Jesus selber ist dieses Opfer geworden, durch den all das geschieht und geschehen ist, was dort auch an diesem Altar passierte. Kaputte Beziehungen, die wiederhergestellt werden. Sünde und ewige Verlorenheit und Dunkelheit in unserem Leben, die von uns genommen wird, weil ein Opfer gebracht worden ist. Im Hebräerbrief wird das an so vielen Stellen, Hebräer Kapitel 9, da werden wir auch gleich noch dazu kommen, wird das an so vielen Stellen so eindrücklich zu uns gesagt, dass immer und immer wieder Opfer gebracht werden mussten, damit es immer wieder in Ordnung gebracht wird. Aber Jesus ist gekommen, um ein einziges Opfer zu bringen, damit es für alle Ewigkeit in Ordnung gebracht wird. Und Jesus ist auch gekommen, um ein Opfer zu bringen, damit wir alle Zeit dankbar sein können in allem. Mitten in einer Pandemie, mitten in schwierigen Umständen, mitten in Problemen, mitten in Dunkelheit, mitten in Verlorenheit, mitten im Schmerz, seid dankbar in allem. Und wir haben Grund, dankbar zu sein, weil Jesus dieses Dankopfer für uns gebracht hat, dass wir alle Zeit dankbar sein können. Wie wunderbar, oder? Du kommst also an diesen Ort, wo das Feuer brennt, und dann gehst du an diesem Altar, an diesem Ort des Feierns, an diesem Ort des Dankens, an diesem Ort der Versöhnung vorbei, und du kommst an ein riesiges Waschbecken aus Kupfer. Das kupferne Waschbecken, was dort stand. Direkt vor dem Eingang zu dem Heiligtum, wo es noch heiliger wurde. Und da war ein riesiges Waschbecken voll mit Wasser. Und wer dorthin kam, der war aufgerufen, sich zu waschen. Die Hände zu waschen, die Füße zu waschen, um noch näher zu Gott zu gehen. Und wir wissen natürlich, was dieses Bild auch bedeutet, was Mose dort gesehen hat in der Herrlichkeit, wo es darum geht, sich zu reinigen, wenn man zu Gott kommt. In den Psalmen steht auch diese eine Stelle, wo David dann die rhetorische Frage stellt und sagt, wer darf sich dir nähern, Herr? Und wer darf auf deinen heiligen Berg gehen? Doch nur der, der reine Hände hat und der sündlos und schuldlos ist. Und wir sind also aufgerufen, wenn wir Jesus als unser Opfer angenommen haben, diese Reinigung, die dann Jesus vollbracht hat von den Sünden, auch real werden zu lassen in unserem Leben, an diesem kupfernen Waschbecken. Wenn wir in Beziehung und Gemeinschaft mit Gott treten, dass das immer wieder real wird. Wisst ihr, Vergebung, Buße und Umkehr gehören zum Leben eines Christen dazu. Das ist nicht eine einmalige Geschichte, wo man dann sagt, jo, ich habe ja mal Buße getan, sondern ein bußfertiges Leben, ein Leben in Umkehr zu leben, das ist eine never-ending Story. Das gehört dazu, zum Leben als Christ. Heiligung, ihr Lieben, ein Wort, was wir mittlerweile nicht mehr so oft gebrauchen, aber was absolut notwendig ist. In der Bibel steht, ohne Heiligung ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Heiligung ist etwas, was zum Leben eines Christen dazugehört, was auch zur Gemeinschaft und Beziehung mit dem Vater im Himmel dazugehört. Und das symbolisiert dieses kupferne Becken, was dort steht im Vorhof, direkt vor dem Heiligtum, in der Stiftshütte. Das heißt, wenn wir zu Jesus kommen und er unsere Schuld vergibt, er hat dieses einmalige Opfer gebracht. Und wir brauchen uns selber nicht mehr zu opfern. Wir brauchen uns nicht mehr und können uns nicht kasteien. Wir können kein Opfer bringen, was Gott angenehm wäre. Alleine das Blut des Lammes Jesus, das ist das, was uns von unserer Schuld befreit und uns reinigt. Aber das in Anspruch zu nehmen und uns darauf zu berufen, an diesem kupfernen Becken und zu sagen, Jesus, vollende in mir die Heiligung, die du bereits angefangen hast. Reinige mich immer mehr. Reinige mein Herz immer mehr. Nimm von mir selbst die verborgenen Sünden, wo ich noch nicht mal weiß, dass ich übertrete vor dir. Nimm das von mir und stell mich vor dich als Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Versteht ihr? Und das ist für mich, der ich auch schon lange mit Jesus gehe, auch immer wieder wichtig, dass ich zu diesem kupfernen Becken komme und sage, Jesus, prüfe mich. Schau in mein Herz. Prüfe meine Motive und wo ich falsch liege, will ich umkehren. Und jeder von euch, die ihr Jesus nachfolgt, von ganzem Herzen, für euch ist das genauso real. Wir merken das immer wieder, wie wir an der Herrlichkeit, die wir eigentlich vor Gott haben sollten, massiv scheitern. Und dann brauchen wir diesen bußfertigen Weg. Wir brauchen diesen Weg der Umkehr in unserem Leben, dass wir immer wieder vor Gott kommen, unsere Knie beugen und sagen, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, sondern nur durch deinen Geist, nur durch das Blut des Lammes alleine. Das ist dieses kupferne Becken, das dort steht. Und dann kommt man in das Heiligtum. Die Stiftshütte, Zelt der Begegnung, das beste Zelt der Welt, das bestand aus zwei Teilen oder eigentlich sogar aus drei Teilen. Ein großer Bereich drumherum, wo der Brandopferaltar war und wo das kupferne Becken war, wo man reinkommen konnte und wo man eingetreten ist in Gottes Gegenwart. Lass mich noch eine Sache sagen, die habe ich gerade vergessen. Dieser Brandopferaltar, wo eben all das eben auch stattfindet, mit Opfern und so weiter, das ist auch ein Ort der Dankbarkeit. Ich habe mich neulich unterhalten mit einem katholischen Priester hier aus der Gegend, den hatte ich eingeladen zu uns, dass er unsere Gemeinschaft und unsere Gebetsgemeinschaft mal kennenlernt bei uns, die Missionsgemeinschaft, wo wir wohnen. Und er hat eine Mitarbeiterin noch mitgebracht aus seiner katholischen Kirche dort. Und das war ein wunderbares, inspirierendes Gespräch. Das sind Leute, die wirklich Jesus von Herzen nachfolgen und wirklich brennen im Herzen und gefüllt sind mit dem Heiligen Geist in der katholischen Kirche. Ist wunderbar. Und ich habe ihnen alle möglichen Fragen gestellt, die mich interessieren, zu der katholischen Kirche, von denen ich nämlich nichts verstehe, weil ich selber nicht so aufgewachsen bin. Und da gibt es diesen Begriff der eucharistischen Anbetung. Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Wenn man wenn man zu einer katholischen Kirche kommt und dann schaut, was die so für ein Programm haben bei sich. Da gibt es dann natürlich die Messe und auch die Beichte und so weiter. Und dann gibt es auch jeden Tag gibt es immer eucharistische Anbetung. Und ich habe immer gedacht, das hat mit dem Abendmahl zu tun, weil ich das irgendwie mal in Verbindung gebracht habe, dass Eucharistie Abendmahl bedeutet. Aber Eucharistie, dieses Wort Eucharistie, ist ein griechisches Wort und bedeutet Danksagung. Dankbarkeit, also danksagende Anbetung. Das haben die jeden Tag auch in der katholischen Kirche. Und sie machen das dann so, dass sie dort die Hostie, haben sie es in einer Monstranz, so heißt das. Ich habe alle mir diese Begriffe mal erklären lassen. Müsst ihr jetzt nicht im Einzelnen verstehen, aber es ist mal interessant, dem mal nachzugehen, was da so der Background ist, warum die das so machen. Dann holen sie dann also die Hostie in dieser Monstranz aus dem Tabernakel in der katholischen Kirche und stellen die dann nach draußen hin und alle können dort hinkommen und eucharistische Anbetung haben. Sie stehen dort also quasi vor der Hostie oder sitzen dort oder knien dort und beten Jesus an, der dann ja leibhaftig in der Hostie dann ist, und beten Jesus an mit Danksagung. Sie kommen also mit Danksagung. Herr, danke für dein Blut, danke für deinen Tod am Kreuz, danke für die Gemeinschaft, die wir haben mit dir, danke für das ewige Leben, was du uns gebracht hast und danke für die vielen anderen Dinge, die in meinem Leben passieren. Das bedeutet eucharistische Anbetung und das finde ich so wunderbar, weil Dankbarkeit und Danksagung, das ist wie, steht auch in der Bibel, kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen, kommt in den Vorhof mit Lobgesang. Das ist ein Vers aus den Psalmen. Oder ich habe mir gestern auch einige Psalmen nochmal durchgelesen. An so vielen Stellen in den Psalmen steht, danket dem Herrn, bringt da dem Herrn Ehre und Dank. Dank dem Herrn und so weiter und so weiter. Dank und Dankbarkeit in unseren Herzen, das ist wie die Türklinke an der Tür, die Gott bereits aufgeschlossen hat, hinein in seine Gegenwart. Du nimmst Dankbarkeit und drückst die Klinke runter in deinem Herzen und du kannst eintreten. Ja, Dankbarkeit ist wie diese Türklinke, die du runterdrückst. Und wenn du das in dem Moment, wo du dein Herz mit Dankbarkeit füllst, du trittst ein in Gottes Gegenwart. Und das ist das, was dort auch an diesem Brandopferaltar passiert. Und dann, was auch noch kommt, ist, nachdem du an dem Brandopferaltar und an diesem Dankopferaltar vorbeigekommen bist und dem kupfernen Waschbecken, wo deine Heiligung real wird und wo du dich immer wieder auch von Gott neu reinigen lässt und wo die Heiligung vollendet wird durch die Gnade Gottes, wie es im Thessalonicher Brief ganz klar steht, dann kommst du zu dem Heiligtum und auch dort ein Vorhang. Und wenn dieser Vorhang weggenommen wird und du dort eintrittst, dann siehst du zu deiner Linken einen siebenarmigen Leuchter, worauf die ganze Zeit Flammen brennen. Und das ist einfach die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wenn du in der Anbetung, wenn du in der Gemeinschaft mit Gott bist, und du sagst, Heiliger Geist, ich trete ein in die Gemeinschaft mit dir, das ist das, was da dann real wird. Als die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, als sie diese 120, die zu Pfingsten dabei waren, als sie das erlebten, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, was passierte dort? Ein gewaltiges Brausen vom Himmel und dann Feuer, Feuerflammen, die sich im Raum verteilten und eine Flamme, die auf jedes Haupt kam. Habt ihr das schon mal gelesen? Apostelgeschichte Kapitel 2. Eine Flamme, die auf jeden Kopf sich gesetzt hat von den Leuten, die dort dabei waren. Und das ist genau das, was hier im Zelt der Begegnung ist. Dieser siebenarmige Leuchter und sieben auch als Symbol für die Fülle, für die Gegenwart Gottes. Und dann eine Flamme, die dort brennt. Flammen, die dort brennen, mehrere Flammen. Und diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die stattfindet überall dort, wo Menschen zusammenkommen und Jesus anbeten. Und dann kommt eine Flamme auf jedes Haupt. Und wir sind in gewisser Weise dieser siebenarmige Leuchter hier, heute Morgen auch. Und auch im Livestream natürlich. Wir sind wie diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der real kommt. Der Heilige Geist ist nicht der siebenarmige Leuchter, aber das ist dann ein Bild für die Gemeinschaft mit ihm. Und die Flammen, die sich auf jedes einzelne Haupt setzen. Also, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wie geht denn das ganz real? Ich möchte euch heute Morgen einfach mal ganz mutig dazu herausfordern und auch neu ermutigen, Sprachengebet in eurem Leben als Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ganz neu in Raum zu geben. Wenn das normalerweise nicht das ist, wie du Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist, dann lass dich einfach darauf ein. In Sprachen zu beten, die der Heilige Geist schenkt, in Zungen zu reden, in Sprachen zu beten, die du nicht gelernt hast, sondern Worte und Silben und eine Sprache zu finden, die nicht von dir kommt, die du nicht gelernt hast, die du nicht auf dieser Erde gelernt hast, sondern die du im Himmel gelernt hast, das ist ein großes Geheimnis der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das auch wieder ganz real neu in unserem Leben zu entdecken und dem Raum zu geben, ist eine ganz große Herausforderung für euch und eine Ermutigung, die ich euch heute Morgen für das Thema Anbetung und Gemeinschaft in der Stiftshütte mitgeben möchte. Also, hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, auch durch Sprachengebet. Dann, auf der rechten Seite, in dem Heiligtum, wenn ihr dort durchgeht, ihr seid also in einem Heiligtum, steht schon vor dem Allerheiligsten, dann auf der rechten Seite gibt es dort einen Tisch, gedeckt mit 12 Broten, der sogenannte Schaubrottisch. Und dort liegen Brote, die nicht zum Essen sind, sondern die sind dort einfach zum Anschauen. Und das, was Mose dort gesehen hat, in der Herrlichkeit bei Gott, weswegen er gesagt hat, so soll das dann aussehen bei uns, so muss das hier sein, unter uns, dass, weil Jesus selber gesagt hat, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem Wort Gottes, was aus Gottes Mund geht. Die Gemeinschaft und die Beziehung, die wir mit Gott haben, auch in der Anbetung, findet im Wort Gottes statt. Das heißt, das Wort Gottes zu nehmen, das Wort Gottes in unser Herz zu lassen, das Wort Gottes in unsere Ohren zu lassen, das Wort Gottes in unseren Mund zu nehmen, das bedeutet Gemeinschaft und Beziehung und Anbetung mit Gott. Dieser Tisch mit den Schaubroten, der bedeutet genau das. Nimm das Wort Gottes. Schau das Wort Gottes an. Wie die Schaubrote. Du schaust da drauf. Du schaust das Wort Gottes an. So viele von uns müssen da wieder neu reinkommen. Dass wir das Wort Gottes, dass wir die Bibel, dass wir das ewige Wort Gottes neu nehmen, auch für die Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft und Beziehung mit Gott findet nicht nur statt, indem wir unsere Augen schließen, sondern auch, indem wir das Wort Gottes lesen, indem wir das Wort Gottes hören. Indem wir das Wort Gottes aussprechen. Die Bibel zu nehmen, das ewige Wort Gottes. Was wir zum Beispiel im Moment gerade haben, wir starten nächstes Wochenende mit einer Wochenend-Bibelschule. Und die findet dann jeden Monat an einem Wochenende statt. Da haben sich eine ganze Reihe Leute angemeldet, die trainiert werden wollen, im Glauben zu wachsen. Und was wir mit denen machen, in einem Zeitraum von 8 Monaten lesen wir die ganze Bibel durch. Das ist für die meisten Leute, die dann zu dieser Schule kommen, eine gewaltige Herausforderung. Die ganze Bibel, wie soll ich das schaffen in 8 Monaten? Ich habe auch noch einen Job. Ich habe auch noch einen Haushalt zu tun. Und wenn man es dann aber runterbricht und dann schaut, wie viele Kapitel das pro Tag überhaupt nur sind, dann denken alle so, so wenig ist das nur. Ach, das schaffe ich. Und wir haben diese Kurzbibelschule schon mal gemacht, letztes Jahr. Und wir sind mit den Leuten da durchgegangen und so gut wie jeder in dieser ersten Runde der Lifetime-Kurzbibelschule für Erweckung und Mission, so gut wie jeder, der dabei war, hat es geschafft, innerhalb von 8 Monaten die Bibel einmal komplett durchzulesen. Es sind nämlich nur etwas mehr als 6 Kapitel jeden Tag. Ist gar nicht so viel. 6 Psalmen zu lesen, das geht innerhalb von 20 Minuten. Und wenn man das einfach etabliert in seinem Leben, das mit reinnimmt in sein Leben, dass das Wort Gottes in unseren Herzen regiert, dass wir in dieser Liebe eingewurzelt und gegründet sind. Das ist auch eine Art von Anbetung, Gemeinschaft und Beziehung, zu der wir geschaffen sind, wie sie in der Stiftshütte auch stattgefunden hat und wie sie real geworden ist in Jesus, die wir neu entdecken sollen und wollen. Amen? Amen. Lasst mich noch eine Sache dazu sagen. Im 2. Mose 27, Kapitel 27, in Exodus 27, Vers 21, da sagt Mose dann, Gott lässt dem Volk Israel sagen, durch Mose folgendes: Das alles, was ich euch hier gebe, das soll eine ewige Ordnung sein. Für euch und eure Nachkommen. Eine ewige Ordnung. Und wenn so etwas in der Bibel steht, dann meint Gott das auch so. Eine ewige Ordnung. Diese Sachen, von denen dort im Zelt der Begegnung geschrieben ist, was Mose gesehen hat, was leibhaftig geworden ist in Jesus, das ist eine ewige Ordnung für uns. Nicht dem Buchstaben nach, nicht der äußerlichen Form nach, sondern dem Wesen nach, dem Geist nach. Und das, was Jesus dort offenbart hat, durch sein Leben und durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung, die Gemeinschaft, die wir mit dem Heiligen Geist haben, durch den Leib Jesu selbst, das ist das, was die ewige Ordnung ist. Okay, also, das Letzte, was kommt, bevor man in das Allerheiligste eintritt, bevor man zu der Bundeslade kommt, das Letzte, was dort ist, das ist der Rauchopferaltar. Ein Altar, ein etwas kleinerer Altar, wo Weihrauch verbrannt wurde, spezielle Salben verbrannt wurden, wohlriechende Öle und Harze verbrannt wurden, wo ein wirklich schöner Geruch aufgestiegen ist. Also ich weiß nicht, ob ihr Weihrauch mögt oder ob ihr Myrrhe mögt. Ich finde Myrrhe noch besser als Weihrauch eigentlich. Weihrauch ist ein bisschen, naja, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gerüche mögt, aber eigentlich, das riecht schon ziemlich gut. Myrrhe ganz besonders, auch Weihrauch. Ist ein sehr, sehr schöner Geruch. Und das, was an diesem Rauchopferaltar passierte, war, dass die Priester dorthin gekommen sind und Fürbitte getan haben für das Volk. An diesem Weihrauchaltar, an diesem wo der Rauch aufgestiegen ist vor dem Heiligtum, vor dem Allerheiligsten im Heiligtum, da sind die Priester hingekommen und haben Fürbitte getan für das Volk. Die haben auch oft Blut mitgenommen. Dieser Rauchopferaltar, der hatte auch so Hörner an den Seiten, so Spitzen, die da an den Seiten waren. Und dann haben sie oft Blut genommen von den Opfertieren, haben dieses Blut genommen und an den Rauchopferaltar geschmiert oder dran gesprengt. So. Einfach um das Opfer, was schon geschehen war, für alle Leute, die damit noch nicht in Berührung gekommen waren, auch vor Gott zu bringen. Und dieser Ort des Rauchopferaltars im Zelt der Begegnung bei Gott, in diesem besten Zelt der Welt, das ist Fürbitte. Dieser Ort des Rauchopferaltars, das ist Fürbitte. Und deswegen ist das der letzte Ort, bevor man, oder der Ort, der direkt vor Gottes Gegenwart und in Gottes Allerheiligsten steht. Fürbitte ist die tiefste Form von Anbetung. Wenn du dich eins machst mit Gottes Plan, wenn du dich eins machst mit Gottes Sicht über Menschen, wenn du in Fürbitte eintrittst, deswegen sagt Paulus auch im Timotheusbrief, deswegen will ich, dass ihr vor allen Dingen am allerwichtigsten tut, Bitte, Gebet und Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Und als, wie es dann im Petrusbrief auch steht, oder auch in der Offenbarung, dass wir ein Königreich von Priestern sind und ein heiliges Volk, das ist der Ort, wo wir stehen sollen, im Allerheiligsten, im Heiligtum, an diesem Rauchopferaltar, wo unsere Gebete aufsteigen vor Gott, wie dieser Rauch von diesem Rauchopferaltar. Und Jesus hat dann, als er am Kreuz gestorben ist, den Vorhang zerrissen, der uns getrennt hat von dieser Gemeinschaft, von dieser ewigen Gemeinschaft mit Gott. Und als sein Leib zerrissen ist, der Vorhang zerrissen ist und wir alle Zutritt bekommen haben in die Gemeinschaft, in die Anbetung, da ist das real geworden. Das steht im Hebräerbrief, dass wir jetzt alle Zeit freien Zutritt zu dem Thron der Gnade haben. Dieser Thron der Gnade, das sind die Engel, die auf der Bundeslade stehen, im Allerheiligsten, im Zelt der Begegnung. Und über diesen Cherubim, über diesen Flügeln von dieser Bundeslade, das ist der Thron der Gnade, da wo Gott lebt, dort wo Gott wohnt. Und zu diesem Thron der Gnade haben wir durch das Kreuz von Jesus, dass er seinen Leib hat zerreißen und zerbrechen lassen, Zutritt bekommen. Und jetzt dürfen wir einfach freimütig, einfach mit Zuversicht und mit Hoffnung jederzeit zu diesem Thron der Gnade kommen, wo wir Barmherzigkeit empfangen, wenn wir sie brauchen. Und nicht nur für uns, sondern auch für andere. Also lasst uns dort auch in Fürbitte eintreten als die stärkste Form von Anbetung. Ich möchte gerne zum Abschluss kommen und einfach gemeinsam mit euch einmal diesen Weg durch das Heiligtum, durch die Stiftshütte gehen. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen und gemeinsam diesen Weg einmal durch die Stiftshütte, durch das Zelt der Begegnung gehen. Wir stehen also davor, Jesus, und wir danken dir für dein Blut am Kreuz, dass dieser blutrote Vorhang dein Blut ist. Wir danken dir, dass du gekommen bist, Jesus, um uns zu versöhnen, um uns freien Zutritt zu dir und in die Gemeinschaft mit Gott zu geben. Wir treten ein und wir kommen, Herr, zu dem Altar, auf dem du dich selber als ein lebendiges Opfer hingegeben hast. Und wir machen uns eins mit deinem lebendigen Opfer und geben auch unser Leben als ein lebendiges Opfer vor dich hin. So wie es im Römerbrief auch steht, dass wir unser Leben hingeben, unseren Leib hingeben als ein lebendiges Opfer vor dir, was dir wohlgefällig ist. Wir machen uns eins, Jesus, mit deinem Opfer am Kreuz. Und wir wissen, dass wenn wir uns eins machen mit deinem Kreuz, wir auch eins sind mit deinem leeren Grab und mit der Herrlichkeit, die du bei Gott hast. Halleluja. Damit machen wir uns eins, Jesus, und danken dir, Herr, von ganzem Herzen für all das Gute, was du vollbracht hast in unserem Leben. Und wir sind sogar dankbar in allen schwierigen Umständen. Danke, Herr. Und wir kommen auch zu diesem Kupferbecken. Wir kommen zu diesem Ort, wo wir in der Heiligung wachsen. Und wo wir, Jesus, die Gelegenheit bekommen, einfach umzukehren. Und ich bete so sehr, Herr, dass du unsere Herzen immer wieder reinigst. Dass du auch mein Herz heute Morgen reinigst und befreist von allem, wo ich der Herrlichkeit ermangle. Und ich nehme dich als meine Gerechtigkeit neu an. Wasche mich, Herr, durch dein Blut ganz neu. Reinige mich, Jesus, immer wieder neu. Danke, dass dein Blut genug ist, um mich rein und heilig vor dich zu stellen. Und ich will, Jesus, nicht nur dort stehen, Jesus, sondern ich will mit dir gehen und nachfolgen. Und ich trete ein in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und feiere das so, dass du in mir lebst. Dass du, Heiliger Geist, Wohnung in mir genommen hast, dass deine Kraft und deine Gegenwart da ist. Und dass du mehr als genug bist für mich, dass du El Shaddai bist. Du hast mehr als genug für mich. Du bist unser Versorger. Yahweh Rapha, du bist alles, was wir brauchen, Herr. Der Herr, unser Arzt. Yahweh Jireh, du bist alles, was wir brauchen. Halleluja. Halleluja. Und ja, Jesus, wir nehmen dein Wort. Du bist das lebendige Wort. Und dein Wort, Jesus, proklamieren wir über uns. Es hat Gott wohlgefallen, dass in dir alle Fülle wohnen sollte und dass er alles mit sich versöhnte. Es sei im Himmel und auf Erden, es seien Throne oder Mächte oder Gewalten, alles mit sich versöhnte. Was im Himmel und auf Erden ist, indem er Frieden machte durch dein Blut am Kreuz. Herr, wir feiern dein Wort, die Kraft deines Wortes in unserem Leben. Halleluja. Halleluja, Jesus. Und wir kommen zum Rauchopferaltar, Jesus, und bringen unsere Gebete heute Morgen in Fürbitte vor dich. Und es gibt so viele um uns herum, die deinen Namen noch nicht kennen, die deine Kraft und dein Leben noch nicht kennen. Und Jesus, wir bringen sie mit Namen vor dich, Herr. Ihre Namen sind auf unserem Herzen geschrieben, aber sie sind vor allem auf deinem Herzen geschrieben. Und wir wollen, Jesus, dass ihre Namen jetzt vor dich bringen. Jesus, wir beten, dass du sie alle rettest. Rette Thomas, Vater. Rette Laura, Vater. Rette sie, Jesus, und zieh sie zu dir, hinein in deine Gemeinschaft, hinein in deine Gegenwart. Lass auch sie dieses Opfer, was du vollbracht hast, real erleben, Herr. Dein Blut, Herr, das bringe ich neu vor dich. Ja, wir treten ein zu diesem Thron der Gnade. Wir kommen, Herr, durch den zerrissenen Vorhang. Es ist keine Trennung mehr da. Der Vorhang ist nicht mehr da. Der Vorhang ist zerrissen. Wir können alle Zeit direkt hineinlaufen zum Thron der Gnade und direkt vor dir sein. Direkt in die Arme des Vaters laufen. Direkt an deinen Herzschlag kommen. Und ja, Jesus, da stehen wir und da wollen wir sein, Jesus. Das ist der Ort, wo wir hingehören. Jeden Tag aufs Neue, immer wieder neu, Herr. Wir wollen diesen Weg im besten Zelt der Welt, in diesem Zelt der Begegnung immer wieder neu gehen, Jesus. Jeden Tag aufs Neue. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für alles, was du vollbracht hast. Wir ehren dich, Jesus. Halleluja. Kommt, lasst uns Jesus anbeten.